Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Stationen im Lebensprojekt Berufung. Zu Gast ist bei uns Pater Professor Dr. Michael Schneider, Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit Ihnen heute über unseren Berufungsweg sprechen, also unseren gemeinsamen Berufungsweg. Jeder hat seinen eigenen Weg mit Gott, sei es als Laie, als Priester oder als Ordenschrist. Aber das Finden des Willens Gottes ist eng mit dem Sich-Einlassen auf den eigenen Lebensweg verbunden. Es genügt nicht, dass ich mich einmal entschieden habe, Priester zu werden oder einen Ehepartner gefunden habe, sondern die Frage ist, wie gestalte ich dann dieses Lebensprojekt, das damit beginnt? So sind also bestimmte Teil- und Vorfragen nötig. Wer bin ich überhaupt? Wo liegen meine Fähigkeiten und Stärken, meine Grenzen und Schwierigkeiten? Welche Aufgaben und Verpflichtungen habe ich? Nur wer sich selbst genau kennt und weiß, was er will, wird auch wissen, was Gott von ihm will. Ein Satz der Teresa von Avila. Nur wer weiß, was er will, wird auch wissen, was Gott von ihm will. So ist es zunächst vonnöten, eine gute Selbsterkenntnis zu erlangen. Und die Kunst eines gläubigen Lebensstils besteht dann darin, auf diese Weise immer eindeutiger und klarer den eigenen Lebensweg vom Formgesetz des Glaubens durchdringen zu lassen. Ein zweites: In der Heiligen Schrift ist immer wieder davon die Rede, dass und wie Gott seinen Willen kundtut und beruft. Solche Berufungsberichte können nun den Eindruck entstehen lassen, Gottes Ruf würde den Menschen allein von außen, gleichsam vom Himmel herabtreffen. Unsere Überlegungen gehen von einer anderen Erfahrung aus, denn Gott beruft ebenso, sogar meistens, von unten her, nämlich durch die Ereignisse und Dinge eines Lebensweges. Darin zeigt sich ein spezifisches Verständnis von Berufung, nämlich dass der Mensch in der Gesamtheit seiner Bestimmungen als ein Ruf Gottes verstanden werden darf. Er bekommt nicht den Ruf Gottes, das wäre sozusagen viel zu wenig. Der Mensch ist vielmehr Ruf Gottes. So ist es ja auch zu verstehen, dass der Ruf Gottes Fülle des Lebens schenkt. Er schenkt dem Lebensprojekt des Einzelnen die wahre Fülle. Ruf Gottes meint also nicht etwas zusätzlich zum eigenen Leben, sondern das eigentlich wahre Leben meiner selbst. Ein drittes: Die Suche nach dem eigenen Lebensweg ist keine Sache von Rezepten und einfachen Ratschlägen. Auch klärt sie sich nicht allein durch den äußeren Vollzug von Gebetsübungen. Es bedarf vielmehr, wie Simone Weil es einmal genannt hat, des Charismas einer genialen Heiligkeit. Im Dekalog heißt es, du sollst und du sollst nicht. Doch die Seligpreisungen des Evangeliums entwerfen eine schöpferische und fantasievolle Gestaltung des Lebens mit Gott. So heißt es, wenn jemand zu mir kommt und mir nachfolgen will. Entscheidend ist also nicht, was einer aus seinem Leben macht. Entscheidend ist, wie einer sein Leben erfährt, beziehungsweise bewusst annimmt und gestaltet. Und genau das ist unmittelbarer Ausdruck dessen, was er als seine Berufung erkannt hat. Einfach gesagt, es bedarf einer genialen Heiligkeit. Und noch einfacher gesagt, es genügt nicht, wenn eine Mutter nur den Frühstückstisch macht. Sie wird es recht machen, wenn genau dieses Decken des Frühstückstisch Ausdruck einer genialen Heiligkeit ist, Ausdruck ihrer Berufung. Aus all dem erkennen Sie, dass also das, was wir als Berufung verstehen, nicht nur etwas ist als das Große, nämlich eine Entscheidung, dass wir uns für einen Orden entscheiden oder einen Priesterberuf. Berufung ist das, was wir grundsätzlich aus unserem Leben machen und wie wir es gestalten. So So bedarf es also eines Zueinander von eigener Aktivität und offener Erwartung des Wirkens Gottes, von aktiver Lebensgestaltung und kontemplativer Aufmerksamkeit für Gott und seinen Willen. Es bedarf eines intensiven Mühens, ohne dass kein Mensch zur Vollreife gelangt. Manchmal will es scheinen, es genüge eine faszinierende Sache, meist Beruf oder sogar Berufung genannt, oder es genüge eine angesehene Stellung in der Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, um das erstrebte Ziel eines Lebens im Glauben zu erreichen. Aber all dies wird nicht reichen. Und es wird auch nicht genügen, wenn ich mich nur dazu entschieden habe, Priester zu werden. Es bedarf eines Engagements ganz anderer Art. Ein gläubiger Mensch wird sich bei seiner Lebensgestaltung eben nicht allein von den sogenannten Fakten und Zufälligkeiten, sondern vor allem von innen her lenken lassen. Auch eine Kuh kann den Tag durchleben, aber ein Mensch wird den Tag nur durchleben, wenn er ihn von innen her erlebt. Weder Veranlagung noch Ausbildung oder Umwelteinfluss genügen, um einen Menschen so zu formen, dass er auch in seinem Glauben erwachsen wird. Und so genügt es nicht nur, einen Beruf oder eine Berufung zu haben, sondern dass wir in der Berufung erwachsen werden, dass wir wirklich zur Reife kommen. Dies entscheidet sich aber daran, ob wir zum Eigentlichen unseres Wesens vordringen, ob wir innerlich oder anders gesagt geistlich wachsen. Dieser Reifungsprozess geht meist auf eine eher unmerkliche Weise vor sich, doch bedarf es einer durch nichts zu ersetzenden Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit. Denn darin zeigt sich ja gerade, wer ich bin, dass ich eben nicht nur eine Berufung als Beruf habe, sondern dass ich darin erkenne, wie Gott mich führt. Das Leben mit Gott kann nicht nachgeahmt oder von einem anderen kopiert werden. Es erwächst ständig, Tag für Tag, aus der unmittelbaren Begegnung mit dem, was hier und heute vom Willen Gottes erkannt und konkret erfüllt wird. Deshalb beten wir ja auch jeden Tag: Lass mich heute erkennen, was du heute von mir willst. Damit ein geistlicher Reifungsprozess der Berufung gelingt, ein Leben lang, muss das eigene Dasein ernst genommen werden. Ein Kind braucht dies noch nicht zu tun. Es kann sozusagen in den Tag hineinleben und sich dem Augenblick hingeben. Aber einmal wird sich ein Wandel vollziehen, ohne den keiner erwachsen wird. Der Jugendliche kann die Aufforderung, das eigene und ihm aufgetragene Leben ernst zu nehmen, zunächst als das übliche Gerede der Erwachsenen abtun und sich davon emanzipieren. Doch eines Tages hat er sich zum Weg der eigenen Reifung zu entscheiden. In dieser Entscheidung ist er unvertretbar. Auch ist es nicht möglich, ihn darin anzuleiten, wie er sein Leben ernst zu nehmen hat. Vielmehr muss jeder für sich selbst den Schritt zu einem Leben aus der eigenen Mitte heraus tun. Dabei wird er genau seine Andersartigkeit, seine Einmaligkeit annehmen lernen und sie in eine konkrete Lebensgestalt bringen. Die Herausforderung, die mit der ihm aufgetragenen Einmaligkeit gegeben ist, erfährt er dann besonders an den Knotenpunkten der einzelnen Entwicklungsstufen seines eigenen Lebens. Für Außenstehende mag es zuweilen scheinen, dass das äußere Leben eines anderen in ganz disparate Richtung geht und in sehr unterschiedlichen Einzelperioden verläuft, die sich kaum in eine einheitliche Richtung bringen lassen. Aber der äußere Verlauf eines Lebens wird letztlich, trotz seiner tiefgreifenden Wirkung, noch keinen entscheidenden Einfluss darauf nehmen, ob ein Mensch die einheitliche Richtung seines Lebens findet. Anders gesagt, die vielen Ereignisse, die von außen auf uns eindringen, machen noch nicht die Grundsubstanz unseres Lebens aus, wie sie allein auch diese nicht fundamental verändern werden. Eine einheitliche Grundlinie erhält das Leben eines Menschen erst, sobald er die Fähigkeit entwickelt, sich immer weniger von den äußeren Bedingungen leiten zu lassen, beziehungsweise wenn er lernt, diese äußeren Bedingungen, Gegebenheiten in sein eigenes Wesen zu integrieren. Ein Zeitgenosse hat es einmal so gesagt: Nicht was geschieht, ist entscheidend, sondern was wir heraushören aus dem, was geschieht. Darin entscheidet sich unser Wesen. Entscheidend für einen Lebens- und Berufungsweg sind also kaum allein die vielen Geschehnisse oder physischen und psychischen Vorgänge, auch nicht die verschiedenen Zwänge, denen sich der Einzelne ausgeliefert sieht. Mit all dem hat er auszukommen, da all dies zu seinem Werdegang gehört. Aber entscheidend wird sein, was er aus all dem meist Zufälligen macht. Gerade durch die Art und Weise, wie einer auf das, was von außen auf ihn eindringt, reagiert und wie er es schließlich aufgreift oder verwirft, wird sich zunehmend jenes herauskristallisieren, was sein eigenstes ist. Meist entdeckt nun der Mensch den wahren Sinn seines Lebens erst recht spät, und zwar sobald es ihm möglich ist, den Großteil seines Lebens zu überschauen. Dennoch wird er bis dahin nicht abwarten, sondern in einem schöpferischen Handeln sich dem nähern, was er schon anfanghaft als das wahre Wesen seiner selbst erkannt oder zumindest geahnt hat. Dabei scheint es, dass der Mensch sich bei hinreichender Verinnerlichung, Selbsterkenntnis und Treue meist intuitiv zu dem hingezogen fühlt, was ihm als zukünftige Lebensaufgabe bevorsteht. Gerade wenn der Begleitung von jungen Menschen steht, wird erfahren, dass diese jungen Menschen, auch wenn sie kaum ihr eigenes Leben ganz überschauen, dennoch intuitiv spüren, was ihnen gut tut, was ihr Wesen ist, ja in welche Richtung es zu gehen hat. Diese Intuition und dieses Hingezogensein sind wie eine Ankündigung und ein Vorzeichen für eine Verpflichtung, nämlich mit dem Einsatz der im eigenen Leben, vielleicht auch nur bruchstückhaft erkannten Wahrheit, eine authentische Entscheidung im Glauben zu treffen. Und so ist es auch, nämlich auch wenn wir das eigene Leben nicht ganz überschauen, und doch haben wir schon in frühen Jahren intuitiv das entschieden, was schließlich unser Leben bestimmt. So ist eine Lebensentscheidung als Berufungsweg wirklich ein Ernstfall eines Lebensprojektes. Und es gibt nichts Faszinierendes im eigenen Leben, als sein eigenes Leben als Berufung zu erkennen. Dann ist aber Berufung nicht nur etwas, was nur Priester oder Ordensleute angeht. Berufung, unter diesem Vorzeichen steht jedes christliche Leben. So steht eine Lebensentscheidung im Glauben wirklich im Zentrum eines christlichen Lebens. Ja, eine Lebensentscheidung im Glauben darf als Höhepunkt und Ernstfall personaler Selbstbestimmung gelten. Denn mit einer solchen Entscheidung erhält der Mensch die Möglichkeit, in und mit ihr sich selbst zu verwirklichen. Wenn ich also in der Ehe einen Partner als meinen Gatten oder als meine Gattin anerkenne, weiß ich, dass ich mit ihm zur Fülle meines Lebens kommen will. So entscheide ich mich zu ihm, aber zugleich auch zu dem, was ich von mir als Fülle des Lebens erwarte. Ohne eine solche fundamentale Entscheidung über das Leben gibt es keine Selbstverwirklichung. Doch dann beginnen auch die Probleme. Der Anspruch jedoch, der mit einer solchen Lebensentscheidung gegeben ist, scheint kaum durchzuhalten sein. Dem Mensch von heute fällt es nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen und ihnen treu zu bleiben. Zu gut sind die zahlreichen psychologischen und soziologischen Gegebenheiten bekannt, die für viele Zeitgenossen den umfassenden Anspruch einer Lebensentscheidung als Berufungsweg kaum noch glaubwürdig erscheinen lassen. Die Tatsache, dass heute immer häufiger Lebensgeschichten scheitern, legt sich eher schwächend und verletzend auf die Entscheidungskraft des Einzelnen. Er fragt sich ängstlich, ob er die eingegangene Bindung durchzutragen vermag, denn er könnte sich ja in eine Richtung entwickeln, die ihn schließlich so verändert, dass er die einmal getroffene Lebensentscheidung nicht mehr aufrechterhalten wird. Aber wer kann schon auf Dauer mit einem Irrtum leben? Diese und viele andere Aspekte lassen fragen, ob das dargelegte Verständnis der Lebensentscheidung als Berufungsweg überhaupt sinnvoll und vertretbar ist. Solange der Einzelne sich nun und dem eigenen Leben mit Aufmerksamkeit und Aufrichtigkeit begegnet, wird er ermessen, was zunächst bei der zu treffenden Lebensentscheidung wirklich auf dem Spiel steht. Hier gilt dann der Rat: Wähle das, was nur du selber tun kannst und von dem du siehst, dass niemand sonst es tun kann und tun würde. Zu wählen ist also nicht, was sich einem einfach anbietet und was man ohne weiteres bewältigt. Es gilt vielmehr, die je größere Wahl zu treffen, welche nämlich mit der Eigenheit des eigenen Lebens und Wesens übereinstimmt. Ich glaube, dass es ein trefflicher Ratschlag ist. Wähle das, wo du den Eindruck hast, diese Wahl, die kannst nur du treffen und nur du leben. Eine derartige Lebensentscheidung, befreit aus kleinlich verrechneten Wahlmöglichkeiten, die man nur für sich und seine eigenen Interessen wählt, und fordert dazu auf, der Herausforderung des eigenen Lebens und Wesens zu antworten, durch einen je größeren Dienst. So wird sich der Einzelne zu fragen haben, wofür er leben und sterben will, um dem in seiner Wahl einen Ausdruck zu geben. Demnach hat die Verbindlichkeit, die mit einer derart getroffenen Lebensentscheidung gegeben ist, ihren Grund gerade in der Einmaligkeit und in der Unwiederholbarkeit einer Person. Jede Lebensentscheidung enthält den Anspruch, die Wirklichkeit des eigenen Ichs vollkommen und exemplarisch zu bündeln. Mit der konkreten Entscheidung über das eigene Leben und in der Bereitschaft, aktiv die eigene Zeit und Geschichte zu gestalten, festigt sich dann auch der Selbststand eines Menschen in seiner Einmaligkeit. Wie jede menschliche Existenz einmalig ist, so auch die zu treffende Lebensentscheidung. Und die einmalige Lebensentscheidung kräftigt noch einmal die Einmaligkeit der eigenen Existenz. So wird der Mensch wohl nur einmal auf unwiederholbare Weise sich und sein Leben in einer solchen Lebensentscheidung als seiner Berufung zusammenfassen. Somit ist eine Lebensentscheidung unmittelbarer Ausdruck der Identität eines Menschen und seines ihm eigenen Lebens und Selbstverständnisses. Wohl kann es vorkommen, dass der Mensch seinen Beruf wechselt, bricht aber eine Berufungsgeschichte zusammen, die in einer Lebensentscheidung ihren Ausdruck gefunden hat, kommt es nicht nur zum Zusammenbruch einer Lebensgeschichte, sondern vermutlich auch der Identität eines Menschen, der sich und sein Selbstverständnis in seiner Lebensentscheidung zusammengefasst hat. Kurz gesagt, Personalität und Lebensentscheidung bedingen sich gegenseitig. Kehren wir noch einmal zurück. Wie kann es denn gelingen, dass eine Lebensentscheidung zum Erfolg wird, ja zu ihrem Ziel gelangt? Wir werden sehen, hierzu bedarf es einer andauernden Prüfung in Entscheidung. Die Bündelung des eigenen Lebens, die mit einer Lebensentscheidung gegeben ist, hat nämlich immer auch eine Nachgeschichte. Der Mensch wird nämlich nach der getroffenen Lebensentscheidung erkennen, wie unfertig und unvollkommen diese ist, sodass sie der Nachreifung bedarf. Keine Lebensentscheidung ist schon in sich vollkommen und richtig, rundum reif und geläutert. Vielmehr erweist sich jede Lebenswahl als ein Rahmen, der über die noch offene Lebensgeschichte gelegt wird und als solcher in ständiger Selbstkorrektur neu ausgefüllt werden muss. Anders gesagt, eine Lebensentscheidung will geläutert, gereinigt, vertieft und kultiviert werden. Das werden gerade auch die erkennen, die eine Ehe eingegangen sind. zumal der Partner sich auch im Laufe der Jahre verändern kann oder Seiten in sich zeigen kann, die man vorher noch gar nicht bei ihm erkannt hat oder die vielleicht sogar ihm selber bisher unbewusst waren. In diesem Sinn zieht jede Lebensentscheidung eine permanente Selbstkorrektur nach sich. Sie beinhaltet eine dauernde Wachstums- und Reifungsgeschichte. Das gilt auch für Leute, die in einem Orden leben, gerade weil sie auch in einer Kommunität leben, wo selber ein Reifungs- und Wachstumsprozess sich vollzieht. Wächst und reift der Mensch aber nicht mit seiner Lebensentscheidung, wird er sich schließlich verspielen und unterhöhlen. Die konkrete Ausgestaltung einer Lebensentscheidung in der ihr nachfolgenden Nachgeschichte ist nicht leicht und bedeutet auch für einen Glaubenden eine große Herausforderung. Denn der Christ lebt nicht nach einer positivistisch-objektivistisch verstandenen Lehre, sondern in Treue zu der ganz persönlichen und unwiederholbaren Berufung. Als Christen glauben wir ja nicht nur etwas, sondern wir glauben einem und in der Treue zu ihm. Deshalb sucht der Christ im Verlauf seines Reifungsprozesses immer mehr das im Glauben Erkannte und in der Begegnung mit Christus Erkannte umzusetzen und konkret Gestalt werden zu lassen. Anders gesagt, jede Schriftmeditation verändert mich und will konkret in meinem Leben Gestalt werden. Auf diese Weise hat jede Berufungsgeschichte auch eine Nachgeschichte. Und die Nachgeschichte ist gerade der positive Ausweis für die Lebensgeschichte. Denn in ihr zeigt sich, dass mein Gebet, meine Meditation, sogar mein Leben, ja meine Lebensentscheidung verändert, vertieft, erneuert. Die Nachgeschichte einer Lebensentscheidung eröffnet also einen schöpferischen Prozess, bei dem sich der Einzelne auf keine Durchschnittsleistung beschränken wird, die bloß beim Normalmaß bleiben, beziehungsweise die von allen anderen erfüllt werden können. Er wird vielmehr den Anspruch der zu treffenden Lebensentscheidung im Bewusstsein der Einmaligkeit und Einzigartigkeit des eigenen Lebens und in Treue gegenüber dem Gewissen unmittelbar einzuholen suchen. Der schöpferische Prozess der Nachreifung einer Lebensentscheidung übersteigt also jede zu erbringende Leistung. Das Handeln folgt auch jedem Sein. Ein äußeres Gesetz fordert nur eine sachgemäße Erfüllung, während eine personale Begegnung, um die es ja im Glauben und im Leben letztlich geht, nie abgeschlossen, nie abgeleistet ist, sondern unausschöpfbar bleibt und zu einem jeden neuen Aufbruch fordert. Diesem Gesetz personaler Einsicht und Reifung folgt dann das Wachsen in der Konsequenz der eigenen Lebens- und der darin enthaltenen Glaubensentscheidung. Zur konkreten Nachreifungsgeschichte einer Lebensentscheidung bedarf es einer Ökonomie der Kräfte, ohne die sie niemals gelingen wird. Es gilt, Peripheres, Nebensächliches auszusondern, damit die entscheidenden Brennpunkte des eigenen Lebens und Handelns immer klarer aufleuchten. Und dies gelingt nur unter Verzicht und Askese. Will der Mensch seiner getroffenen Lebensentscheidung treu bleiben, wird er ständig unterscheiden und entscheiden müssen, was zum Kern seiner Berufung gehört und was diesen eher verdeckt oder schwächt. So wird jeder von uns auf seine Weise fragen müssen, was er weglassen muss im eigenen Leben, damit das Eigentliche des eigenen Lebens zum Tragen kommen kann. Wir müssen verzichten auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Termine, auf Dinge, wie wir sagen, die uns verzetteln. Auf diese Weise führt die Nachrufung einer getroffenen Lebensentscheidung zu einer manchmal sehr notvollen, tieferen Selbsterkenntnis und Selbstfindung. Aber eben nur, wenn ich anderes weglasse. Die Nachreifung der Lebensentscheidung bringt demnach eine permanente Krise mit sich, in der das Unangemessene der eigenen Lebensentscheidung progressiv ausgeschieden wird, worüber der Mensch angesichts seiner eigenen Grenzen und Schwächen auch dem Geheimnis seines persönlichen Lebensprozesses begegnet. Nur wenn ich immer neu aussondere und Peripheres weglasse, wird sich schließlich das zeigen, was das Eigentliche meiner Berufung, meines Lebens ausmacht. Und das wird das große Geheimnis meines Lebens sein. Askese als Einübung in die Wahrheit des eigenen Lebens kommt hier aus keinem selbstgesetzten Maß an Überwindung, sondern bedeutet das treue und hoffnungsvolle Aushalten des Unvorhersehbaren und Undurchschaubaren. Askese in diesem Sinn meint die fortschreitende Integrierung des geheimnisvollen Restes, nämlich des Leidens und des Kreuzes, vor dem selbst der Glaube nicht bewahrt. Solange der Mensch seiner einmal getroffenen Lebensentscheidung aber dann treu bleibt, selbst wenn sie nicht unmittelbar und verrechenbar gleich zum Erfolg führt, wird er tiefer in die geheimnisvolle Wahrheit seines Lebens hineinwachsen. Es gehört zum Spezifikum der Lebensentscheidung, dass am Anfang noch ihr tieferer Sinn nicht definitiv entschieden ist. Vielmehr vollendet sich eine Lebensentscheidung erst im Reifungsprozess ihrer Nachgeschichte. Entscheidend ist also nicht allein, welche Lebensentscheidung in der Vergangenheit getroffen wurde, sondern wie man künftig mit der getroffenen Entscheidung lebt, ob man sich also der moralischen Aufgabe stellt, die mit der einmal getroffenen Lebensentscheidung auferlegt ist. Mit jeder Lebensentscheidung bleibt die andere, teils notvolle Erfahrung verbunden, dass personales Leben, wenn es gelingen will, auf Kontinuität und Stetigkeit, in ständiger Korrektur und aufmerksamem Warten angewiesen ist. Also, mein Leben wird nur gelingen, wenn ich, wie wir so einfach sagen, an mir arbeite, wenn ich kontinuierlich Peripheres weglasse, um immer mehr das Eigentliche meines Lebensauftrages erkennen zu können. Die volle Wahrheit einer Lebensentscheidung und damit des eigenen Lebens wird dann meist erst am Ende eines längeren Weges geahnt. Deshalb lässt sich mit Recht von der Lebensentscheidung als einem Lebensprojekt beziehungsweise auch vom Lebensprojekt Berufung sprechen. So erklärt sich dann der Titel unserer Radiosendung, nämlich Stationen im Lebensprojekt Berufung. Fassen wir kurz zusammen. Die Dimensionen einer Lebensentscheidung im Glauben, wie wir sie bisher erarbeitet haben, können sich mit folgenden Punkten kurz umschreiben lassen. Jede Berufung, so haben wir gesehen, ist mehr als ein einmaliger Augenblick auf dem Weg der Erkenntnis dessen, was Gott von einem will. Vielmehr ist Gottes Ruf in einem lebenslangen Prozess immer tiefer zu verstehen und in der alltäglichen Praxis auszubuchstabieren, bis hin zum Frühstückstisch. Nur so wird der Mensch seiner Berufung treu bleiben. Wohl hat der Einzelne kaum objektive Kriterien zu Händen, die in den Augen der anderen oder nach eigenem Ermessen jene Besonderheit seiner selbst rechtfertigen, aus der heraus eine Lebensentscheidung erklären und leben muss. Auch wird er von keinem anderen gesagt bekommen, was das Wesentliche seines Lebens ausmacht. Dies alles muss vielmehr jeder bei sich selbst entdecken. Er wird sich ihm durch eine scheinbar ungeordnete Folge von kaum wahrnehmbaren Initiativen enthüllen, die in das Gesamtverständnis seines Lebensentweges zu integrieren sind. Damit der Einzelne also schließlich das ihm eigene in der Ausgestaltung seines Lebensstiles ergründet und zum Ziel seines Lebens- und Berufungsweges im Einklang mit dem Willen Gottes gelangt, müssen also bestimmte Kriterien erfüllt sein, die wir bisher schon kurz umrissen haben, die wir aber jetzt im Schluss unserer Überlegung noch ein wenig weiter ausführen möchten. Ein weiteres Kriterium ist nämlich die Freiheit und Unterscheidung in Freiheit. Der Mensch gelangt im Fortschreiten seines Lebens zur inneren Vollendung, indem er die vorhergehenden Stadien seines Lebensweges integriert und diese in sich aufnimmt. Dies lässt sich gerade an jenen Heiligen verdeutlichen, die in ihrem Leben erstaunlich jung geblieben sind. Darüber hat schönes Kardinal Newman geschrieben. Er fragt sich nämlich, wie kommt es, dass manche im Glauben alt werden, verknöchert, und andere bis ins hohe Alter eine unheimliche Frische im Glauben bewahrt haben. Was sie gedacht und gelebt haben, kommt dann aus einem jugendlichen Herzen, das nicht vorzeitig angesichts der Schicksalsfälle des eigenen Lebens resigniert, sondern den ersten Schwung im Lauf des Lebens beibehalten hat. Es ist in der Tat traurig zu sehen, wie junge Menschen am Anfang ihres Weges in einem Priesterseminar oder einem Noviziat mit Eifer und Begeisterung beginnen, aber sich nach wenigen Jahren von ihren frühen Idealen und Vorsätzen verabschieden. Sie etablieren sich und nehmen die Dinge, die sie sich einmal vorgenommen hatten, nicht mehr so genau. Und wie schwer kann es sein, vor Mitbrüdern oder geistlichen Insidern, die längst schon alles zu wissen meinen, eine Predigt oder einen geistlichen Vortrag zu halten. Aber eine Art technischer Bewältigung des Wortes Gottes, das man erkannt zu haben scheint, gibt es doch nicht. Es gilt also, und darin besteht gerade die Kunst eines Lebensstiles, aus dem Geschenk der göttlichen Berufung immer neu zu den Ursprüngen und Quellen des eigenen Daseins zurückzukehren und auf diese Weise in geistlicher Hinsicht jung zu bleiben. Oder mit der Fragestellung unseres Vortrags gesagt, es gilt im Lebensprojekt Berufung, eine ursprüngliche Frische und Jugendlichkeit zu bewahren. Um auf dem Berufungsweg gerade diese ursprüngliche Frische zu bewahren, muss von dem geistlichen Grundgesetz ausgegangen werden, nicht jede Bewegung Gottes ist Wille Gottes. Ein schwieriger Satz. Ich kann es verdeutlichen an einem Beispiel, das wir schon bedacht haben, nämlich Philipp Neri. Er meinte, wie Frank Xaver, in den Osten gehen zu müssen und andere zum Glauben zu bekehren. Doch sein Beichtvater sagte, dein Indien ist Rom. Und dann wurde er zum Stadtapostel, zum großen Stadtapostel der Stadt Rom. Es gibt also eine Bewegung Gottes und er wollte Missionar werden, aber es ist nicht Indien, sondern Rom. So gilt es, jede Bewegung Gottes zu prüfen und zu fragen, was heißt das nun, was Gott von mir will? Immer neu muss aus der Fülle dessen, was möglich und gottgemäß ist, jeweils das eine ausgewählt werden, was Gott jetzt, hier und heute vom Einzelnen will. Um die Gnadengabe dieser Unterscheidung hat sich jeder zu bemühen, wie es im 1. Johannesbrief 4,1 heißt, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Nur so lässt sich das Gute behalten. 1. Thessaloniker 5,21. Bei einem solchen Prozess der Unterscheidung und der Entscheidung geht es um den Erwerb eines geistlichen Sinnes, wie es in der altchristlichen Mönchsprache heißt. Das geistliche Sensorium des Unterscheidens entwickelt sich in der täglichen Praxis gläubigen Lebens und führt dazu, dass der Mensch auf seinem Berufungsweg immer klarer erkennt, woher die verschiedenen Regungen stammen, die er in sich wahrnimmt. Die zunehmende Erkenntnis nun des Willens Gottes ist aufs Engste mit dem tieferen Verständnis des eigenen Lebens verbunden. Gott achtet ja die Freiheit des Menschen, deshalb handelt er normalerweise nie direkt und unmittelbar, sondern gerade durch die Ereignisse, Situationen, Fähigkeiten des Menschen hindurch. Deshalb halten wir ja jeden Abend so etwas wie eine Gewissenserforschung. Aber nicht nur, indem wir auf unsere Sünden schauen, sondern wir fragen viel tiefer. Und so nennen wir es ja auch das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Wir fragen nämlich, Was wollte Gott heute mir mit diesem Tag sagen? So müssen die Dinge, Ereignisse und Situationen eines Tages in ihrem Zeichencharakter erkannt und daraufhin befragt werden, wo und wie sich in ihnen die Stimme Gottes hören lässt. Die Erkenntnis des konkreten Willens Gottes für den eigenen Lebensweg ergibt sich, wie dargelegt, für den Glaubenden aus der Konvergenz zwischen Anruf und Ereignis von außen und deren Deutung von innen. Diese Deutung, wie ich also abends auf den Tag zurückschaue, kann als Kontemplation verstanden werden. Gilt es doch, die Dinge des Alltags zusammenzusehen, zusammenzufassen und zu sammeln, um sie durchzuerleben bis zu dem Punkt, wo sie von Gott kommen. Da nicht wir Gott erwählen, sondern er uns erwählt hat, lautet die Grundweisung für das Lebensprojekt Berufung: Unsere Sache ist die Unterscheidung, Gottes Sache hingegen die Entscheidung. Ein solcher Unterscheidungs- und Entscheidungsweg im Glauben trägt ebenfalls seine Merkmale. Was immer nämlich vom Willen Gottes bisher erkannt wurde, ist dann hier und heute einzuholen und zu erfüllen. Eine Unterscheidung, die auf diese Weise nicht unmittelbar heute zu einer konkreten Entscheidung wird, bleibt letztlich ziellos. Unterscheidung drängt zur Entscheidung. Anders gesagt, nur im täglichen Nachfolgen weiß der Christ, auf wen er sich einlässt. Wer hingegen das Evangelium nicht täglich ernst nimmt, darf nicht erwarten, plötzlich von Gott erleuchtet und zur Klarheit der Erkenntnis geführt zu werden. Wer im Alltäglichen hingegen weiß, was er will und es erfüllt, wird zunehmend auch wissen, was Gott von ihm will. Eine weitere Grundhaltung eines solchen Verständnisses der Berufungsgeschichte als Lebensentscheidung im Glauben lässt sich aus dem Wesen der Sehnsucht erkennen. Ist eine Sehnsucht nach Gott wirklich echt, wird sie selbst bei einem Aufschub wachsen. So ist es ja oft, dass einer sich vielleicht fragt, soll ich vielleicht doch in einen Orden treten oder soll ich vielleicht doch das und das für mich erwählen und anderes mehr. Es meldet sich also zu bestimmten Augenblicken eine Sehnsucht nach einem konkreten Lebensansatz oder Lebensprojekt. Und dann tritt so ein Wunsch oder eine Sehnsucht wieder zurück. Nimmt sie aber durch den Aufschub ab, war es vielleicht kein Ruf Gottes, beziehungsweise es war nur eine Eintagsfliege. Stellt sich also ein bestimmter Wunsch nur für eine kurze Zeit ein und verfliegt dann bei Nichterfüllung bzw. Aufschub, war er vermutlich nicht Gott gewollt. Umgekehrt ist umso entscheidender, wenn sich ein bestimmter Wunsch immer wieder neu meldet, vielleicht sogar in den besten Augenblicken des Alltags. Hierauf nimmt eine Predigt vom Papst Gregor dem Großen Bezug, und zwar: Er verdeutlicht es an der Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen. Wie sie zum Grab kam und doch den Leib nicht fand, meinte sie, man habe Jesus weggebracht, und sie meldete es den Jüngern. Als die Jünger nachgesehen hatten und nach Hause zurückgekehrt waren, heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und Papst Gregor sagt nun, sie suchte den, den sie nicht gefunden hatte, und weinte beim Suchen. Vom Feuer der Liebe entzündet glühte sie in Sehnsucht nach ihm, weil sie meinte, man habe ihn weggebracht. So kam es, dass sie allein ihn dort sah, weil sie geblieben war, um ihn zu suchen. Beharrlichkeit ist die Kraft guter Tat, und die Stimme der Wahrheit spricht, wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Sie eben begann zu suchen und konnte ihn nicht finden. Sie suchte beharrlich weiter und sie fand. Und jetzt die Quintessenz, die Papst Gregor nun zieht. Durch den Aufschub wuchs die Sehnsucht und im Wachsen ergriff sie, was sie gefunden hat. Heilige Sehnsucht wächst nämlich durch den Aufschub. Nimmt sie durch den Aufschub ab, so war es keine Sehnsucht. Von dieser Liebe glühte ein jeder, der zur Wahrheit gelangt ist. So Papst Gregor der Große. Er sagt also, angesichts eines Lebensweges kann sich immer wieder eine wahre Sehnsucht melden, nach einem konkreten Tun oder einem konkreten Projekt. Und dann sehne ich mich vielleicht lange Zeit nach der Erfüllung. Ich werde schauen, ob die Sehnsucht bleibt, ob sie sich immer wieder neu meldet, ja, ob sie wächst. Und Papst Gregor meint, wo sie wächst, dort will Gott mir etwas sagen, dort habe ich gut nachzuschauen, was er mir sagen will. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen und dann zum Schluss kommen. Der Weg der inneren Bereifung in der eigenen Berufungsgeschichte hat nämlich auch seine psychologischen Seiten und Gegebenheiten, die im Verlauf der Lebensgeschichte des Menschen je andere und neue, tiefere Zugänge zur eigenen Berufung ermöglichen. Voraussetzung ist, dass der Einzelne in jedem Lebensalter so gegenwärtig lebt, dass er die vorhergehenden Stadien seines Lebensweges für die Entfaltung in den weiteren Jahren seines Lebens offen hält. Gewiss, die einzelnen Lebensalter haben Eigenschaften, die sich gegenseitig ausschließen. Und doch wird sich der reife Mensch beispielsweise auch immer nach dem zurücksehnen, was er als Jugendlicher in seinem Glaubensleben einmal gewesen ist und was er inzwischen vielleicht verloren hat oder was ihm so jetzt nicht mehr zugänglich ist. Die Lebensalter stehen ja nicht unverbunden nebeneinander, sondern entfalten sich kontinuierlich von einem Lebensjahr zum nächsten. Es gibt im Leben des Menschen einen unumkehrbaren Fortschritt. Nur wenigen gelingt es aber, ihre Jugendzeit in das Erwachsensein und dieses in das Alter mitzunehmen. Hier zeigt sich ein wichtiges Gesetz in der Berufungsgeschichte des Glaubens. Der Mensch findet im Fortschreiten seines Lebens nur insofern zur inneren Vollendung, als er die vorhergehenden Stadien des Lebensweges integriert und in sich aufnimmt. Damit stellt sich aber die Frage, wie die einzelnen Lebensphasen für das Lebensprojekt Berufung fruchtbar werden können. Hierzu möchte ich kurz einen Hinweis geben. Jedes Lebensalter, jede Stufe ist eines Tages zu verlassen und zu übersteigen. Aber jede für sich bedeutet ein nie wiederkehrendes Geschenk, denn sie enthält eine einzigartige Verheißung. Doch diese Verheißung wird sie mit zunehmendem Alter auffälligerweise nur selten gesehen und kaum aufgegriffen. Meist gibt es einen deutlich aufsteigenden Trend in der gläubigen Urteilsfindung, der sich bei höherem Alter stabilisiert. Danach aber fällt er bei den Älteren im Niveau nicht selten signifikant ab. Dieses Phänomen einer Umkehrung des Entwicklungstrends im höheren Alter ist theoretisch noch ungeklärt, zumal es der den kognitiv-strukturellen Ansätzen gemeinsamen These einer Unumkehrbarkeit struktureller Entwicklung widerspricht. Und es gilt noch genauer darüber nachzudenken, wie es kommt, dass der Mensch mit zunehmendem Alter in seinem Glaubensleben und gerade in der letzten Ausgestaltung seines Berufungsweges nur selten die wahre Reife erlangt und stattdessen eher retardiert oder in einem verbürgerlichten Spießbürgertum auch in geistlicher Hinsicht scheitert. Darüber werden wir noch eines Tages ausführlich drüber nachzudenken haben. Nämlich, wie es möglich ist, auch im Alter jung und frisch in geistlicher Hinsicht zu bleiben und mit zunehmendem Alter die früheren Geschenke der einzelnen Lebensalter zu integrieren, ja zu ihrer eigentlichen Fülle zu bringen. statt zu retardieren oder sozusagen zum Schluss das Leben nur noch abzusitzen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben noch einige Minuten Zeit, mit denen ich für Sie noch einen Augenblick verweilen möchte, um darüber nachzudenken, was heißt eigentlich eine solche Sicht des Lebensprojektes Berufung für die Freundschaft mit Christus. Ich glaube, dass für einen Christen das eigene Leben nicht nur ein äußerer Prozess ist, darüber haben wir ja ausführlich nachgedacht, sondern das eigene Leben und der eigene Lebensweg ist selber der tiefste Ausdruck einer Christusfreundschaft. Lassen Sie mich hierüber kurz einige Ausführungen geben. Es sei nämlich kurz darauf hingewiesen, dass unser Verständnis der Lebensentscheidung und Berufung seine Begründung im Leben Jesu hat und das Lebensprojekt Berufung darf selber als Ausdruck meiner Christusfreundschaft verstanden werden. Von den verborgenen Jahren, die Jesus in der Zeit von seinem 12. bis zu seinem 30. Lebensjahr in Nazareth verbrachte, lesen wir in Lukas 2,51, wir haben es kurz vor einigen Tagen gehört, dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Im Deutschen ist hier das Wort wachsen verwendet, aber im Griechischen sieht das etwas anders aus. Und hier ist das griechische Wort viel eindeutiger und hat für uns einen wichtigen Hinweis auf das Wachsen im Lebensprojekt Berufung. Dass nämlich Jesus an Weisheit und Gnade zunahm, verstehen die Kirchenväter bis zu Thomas von Aquin als einen wahren Hinweis auf das Menschsein Jesu. Ein wichtiger Schlüssel, um die zitierten Verse des Evangelisten Lukas in rechter Weise zu bedenken, ergibt sich aus dem theologischen Grundsatz, dass die Erlösungsordnung die Schöpfungsordnung nicht aufhebt, sondern sie erfüllt und vollendet. So erfüllt Jesus die Schöpfungsordnung, indem er wächst und zunimmt. Und so entspricht auch der Heilssinn der verborgenen Jahre im Leben Jesu dem Schöpfungsplan Gottes und gibt eine tiefere Einsicht in ihn. So sind also gerade die 30 Jahre vor seinem öffentlichen Wirken selber eine Verkündigung. Ja, wir müssten ganz neu, wie wir es schon in einer Radiosendung einmal getan haben, darüber nachdenken, wie kostbar diese 30 Jahre des Lebens Jesu sind. Sie zeigen uns nämlich das tiefste und eigentliche Gesetz eines Lebensprojekts Berufung. Wie können wir dies kurz andeuten? Das Wachsen Jesu als Kind in Nazareth bestimmen Lukas 1,80 und 2,40 mit demselben Begriff, den die Septuaginta in Genesis 1,22 mit Auxynesta wiedergibt. Wie Johannes im Geist erstarkte, wächst auch Jesus in den Jahren vor seiner Pilgerreise nach Jerusalem. Er wächst, wie Gott es in seiner Schöpfungsordnung vorgesehen hat. Aber dann gibt es einen Wechsel. Nämlich im Deutschen heißt es in Lukas 2,52 wiederum wachsen, im Griechischen aber nicht. Denn für das Wachsen in Weisheit während der verborgenen Jahre in Nazareth verwendet Lukas 2,52 das Wort proekopten. Und das bezeichnet kein Wachsen ohne Mühen, wie vorher, sondern gerade ein Wachsen unter Mühen. In diesem Sinn heißt es in der Vulgata profitiebat, vorwärts kommen, etwas erreichen, nutzen. Mit dieser Begriffswahl ist ein bewusster Hinweis auf das wahre Menschsein Jesu und seine irdische Existenz angedeutet. Nämlich der Evangelist will sagen, Jesus wächst auch als Gottessohn in Mühen eines menschlichen Lebens. Und diese Mühen Das sind die Mühen der 30 Jahre. Die 30 Jahre verborgenen Lebens gehören in gleicher Weise zur Offenbarung Gottes und zu den Mysterien des Lebens Jesu wie die 3 Jahre seiner öffentlichen Wirksamkeit. Gerade in der verborgenen Zeit von Nazareth macht Gottes Sohn Fortschritte, Proekopen, und wächst zum Vollalter, Helikia, heran. Die Verborgenheit und das Schweigen der ersten 3 Jahrzehnte lassen dann ein Grundgesetz erkennen, das für die ganze Geschichte der Offenbarung gültig bleibt. Es bedurfte einer unendlich großen Zeit, bis Gott beschloss, die Welt zu erschaffen und bis der Mensch sie zu erkennen und konkret wahrzunehmen vermochte. Das Wesentliche im Ereignis des Kommens Christi ist ja nicht die Botschaft, die er bringt. Die christliche Botschaft hat ja keine Lehre zum Inhalt, sondern, wie Brack sagt, eine Person. Im Unterschied zu einer Lehre gelangt aber eine Person durch einen nicht erzwingbaren Wachstumsprozess nur schrittweise zu dem, was sie ist. Wenn das Christentum eine Botschaft, die Lehre einer großen sittlichen Gestalt wäre, so wäre alles, was nicht diese Botschaft ist, im Grunde unnütz. Es würde genügen, mit den ersten Worten Jesu zu beginnen. Aber das Christentum ist gerade nicht die Übermittlung einer Botschaft und auch nicht die Offenbarung von Wahrheiten über göttliche Dinge, sondern ist Gottes Selbstoffenbarung, wie Brack sagt, Gottes Selbstoffenbarung in einer menschlichen Gestalt. Darum muss der, der so offenbart wird, die Person Christi als eine menschliche Person, zu dem wachsen und werden, was sie ist, auf dem Weg, der durch die Dichte einer Geschichte hindurchführt, der persönlichen Geschichte eines Reifens zum Erwachsenenalter Jesu. Das nimmt nichts von der Gottheit Jesu weg, aber sagt, dass er gerade auch in dieser menschlichen Gestalt seines göttlichen Wegens immer tiefer eingedrungen ist, gerade im Laufe seiner Jahre. Und auch der kollektiven Geschichte von allem, was die Person ausmacht, indem sie diese in ein Erbe stellt, das sie sich durch keine Erziehung und Reflexion aneignen muss, eine Sprache, die Sitten, den Glauben eines Volkes. Hierzu braucht es Zeit, es braucht Jahre. Aber dieses Wachsen in den Jahren, das ist nicht verloren, sondern unerlässlich für das Reifen, das ein fundiertes und beachtetes Sich-Äußern ermöglicht. So enthält gerade die Zeit der Verborgenheit in Nazareth selber die Grundaussage eines Lebensprojektes Berufung, von dem wir sogar in den 30 Jahren des Lebens Jesu sprechen dürfen. Ja, die 30 Jahre des Lebens Jesu gehören zu seinem Erwachsenwerden. Insofern er wie jeder Mensch eine menschliche Existenz lebte, und mit seiner eigenen Lebens- und Berufungsgeschichte als Gottes Sohn zu wachsen vermochte. So sehen wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass auch selber unser eigener Weg, Lebensgeschichte als Berufung, letztlich in Vergleich steht zum Leben Jesu, der auch in seinem Leben gewachsen ist, immer tiefer in seine Berufung, und das, was er als Gottes Sohn ist. Sobald das Konzept, und damit möchte ich enden, der Lebensentscheidung als einer lebenslangen Berufungsgeschichte gerade in diesen wachsenden Dimensionen erfasst wird, erkennt der Einzelne auch die Kostbarkeit und Unvertretbarkeit auf seinem Lebensweg und bleibt so vor Stagnation und Verbürgerlichung auf dem geistlichen Weg bewahrt. Der innere Weg des Glaubens erfordert also mehr als das Absolvieren von geistlichen Pflichten und Übungen. Er verlangt vom Einzelnen wie auch von der ganzen Kirche eine authentische Existenzialität. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie selber nach diesen Ausführungen noch einmal neu über Ihr eigenes Leben und Ihren eigenen Lebensweg nachdenken und tiefer erkennen, welche Kostbarkeit Gott Ihnen auf Ihrem Weg offenbaren möchte.
Herzlichen Dank, Pater Professor Dr. Michael Schneider, für diesen Vortrag Stationen im Lebensprojekt Berufung. Wenn Sie den Vortrag noch einmal hören wollen, dann können Sie auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Oder wenn Sie lieber eine CD zugeschickt bekommen möchten, dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120, dass Sie immer mehr zur Fülle Ihres Lebensprojektes Berufung gelangen. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.